Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprech.
Ich bin Capucine.
Und ich bin Dennis. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Wir sind ja aktuell bei dem Thema der Depression und möchten uns heute der Therapie von Depressionen widmen. Aber es gibt ja verschiedene Dinge, die nicht besonders hilfreich sind, überhaupt erstmal ganz von der Therapie weg, die man vielleicht unterlassen sollte oder die vielleicht auch dazu führen, damit man sich immer schlechter fühlt. Kannst du uns vielleicht ein paar davon nennen?
Ja, auf jeden Fall, weil es, wie du schon gesagt hast, nicht immer nur darum geht, was man machen kann, sondern auch eben darum, was man einfach nicht tun sollte, um die Symptomatik aufrechtzuerhalten, die man bei der Depression zeigt. Also wir hatten ja schon angesprochen, dass eine ganz große Symptomatik diese negativen Gedanken ist, die man hat. Also negative Gedanken über sich selbst, über die Zukunft und die Umwelt. Und das ist diese kognitive Triade. Ich glaube, das haben wir in der ersten Folge schon mal besprochen. Die sollte man einfach erkennen, also einfach ist immer so gut gesagt, aber es sind automatische Gedanken und die gilt es zu erkennen und sie dann zu identifizieren und zu sagen, hey, ich entscheide mich dagegen, weil Gedanken sind etwas, was wir kontrollieren können und ich kann jetzt bestimmen, dass ich positive Gedanken hegen möchte. Ich muss auch nicht mal daran glauben, aber ich kann wenigstens mal anfangen, mir das wie ein Mantra sozusagen selber vorzusagen.
Und gibt es auch noch weitere Dinge, die man vielleicht besser nicht tun sollte oder die nicht förderlich sind?
Ja, also wir können gleich bei den Gedanken bleiben. Also wie wir Dinge zuschreiben, ist natürlich auch wichtig. Also wenn ich einen Misserfolg hatte zum Beispiel und sage, ich bin schuld, es passiert mir immer wieder und sowieso kann ich gar nichts. Das sind drei negative Gedanken, die erstens mal nicht wahr sind und die dazu beitragen, dass man es halt gar nicht erst wieder versucht und dass man in seiner depressiven Symptomatik oder depressiven Verstimmung bleibt. Wenn man sich stattdessen denken würde, hey, ich bin vielleicht schuld und es ist nicht cool gelaufen, aber beim nächsten Mal mache ich es besser und dafür kann ich andere Sachen sowieso besser, dann ist es was, womit man eher arbeiten kann. Also, dass man sich nicht selber so als Opfer gefangen hält, finde ich auch sehr wichtig.
Mhm. Vielleicht wollen wir das mal an einem konkreten Beispiel machen, um das vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen. Also angenommen, ich habe jetzt ist jetzt ganz weg von Depressionen oder irgendwelchen Erkrankungen, sondern nur um ein Beispiel zu finden. Ja. Ich habe jetzt eine 6 geschrieben in der Arbeit oder sowas, in der Schule. Ja. Oder ich habe beim Job irgendwas verhauen. Und dann sage ich, oh, ich bin so dumm, ich mache alles falsch und das ist ja klar, ich kann ja eh nichts und sowas.
Ja, genau.
Das ist jetzt vielleicht eine Zuschreibung, die nicht gerade förderlich ist.
Genau, ja. Ja, und vor allem sich halt zu denken, so ja, also erstens war die 6 jetzt in Mathe, aber in Deutsch und Englisch und Französisch bin ich auch scheiße. Also dass man das noch irgendwie dann auf andere Fachbereiche sozusagen überträgt, ist auch klassisch und ist auch einfach nicht wahr. Und es sind auch Momente, in denen man diese Gedanken erkennen muss. Am besten eben alleine und wenn es nicht geht, dann auch eben gerne in der Therapie und sich sagen muss, okay, ich entlarve dich als Lüge und ich spreche dir die Macht ab als Lüge und erzähle mir stattdessen die Wahrheiten, auch wenn ich vielleicht, wie gesagt, noch nicht daran glaube.
Mhm. Des Weiteren ist natürlich auch nicht sehr förderlich und hilfreich, wenn man sich dann auf diese negativen Ereignisse festsetzt und festbeißt quasi.
Ja. Genau.
Also diese quasi an dieser negativen Zuschreibung festhängt und das auf seine eigene Person zuschreibt. Also ist quasi nicht, hat auch was mit Zuschreibung zu tun, dass ich es nicht nur als gegeben betrachte, dass ich jetzt was verhauen habe, sondern es als auf meine Person beziehe und ich bin das Problem. Ich verhaue das immer. Nicht nur dieses eine Mal. Ich habe jetzt vielleicht zu wenig gelernt auf die Situation, sondern auf mich, ich bin der Böse oder ich bin das Schlechte oder was auch immer.
Ja. Und auch mir passiert nur Schlechtes, also dieser Fokus auf das Schlechte, dass man sagt, es gibt gar nichts Positives und ich kann gar nichts Positives, ist auch sehr typisch und ist auch natürlich nicht förderlich, um wieder gesund zu werden oder positiv zu denken und fördert auch so einen andauernden Stress, den man mit sich trägt. Also es gibt Stress von außen, aber es gibt ja auch Stress, den man sich selber macht und dieser chronische Stress ist definitiv auch nicht gesund und auch etwas, woraus man versuchen sollte auszubrechen.
Hm. Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch wirklich super hilfreich ist, dann einfach mal die ganze Zeit rumzuliegen, oder?
Ja, kann. Also wenn wir in Richtung Erholung und Entspannung gehen, ja. Aber vielleicht spielst du auch so ein bisschen darauf an, dass man ein bisschen mehr Sport machen könnte. Also ein bisschen rausgehen, ein bisschen Dinge tun. Weil, wie Dennis eben gesagt hat oder andeuten wollte wahrscheinlich, dass wenn man nur in seinem Bett liegt und sich Gedanken macht und grübelt und negative Gedanken vor allem, dann kommt man ja gar nicht auf andere Gedanken. Und deswegen, wenn man mal ein bisschen rausgeht und sich mit Freunden trifft, das klingt wieder nach diesem, geh halt raus und mach halt was aus deinem Leben, aber leider ist das die Art, den Teufelskreis zu durchbrechen, das zu tun, worauf man im Moment wirklich keinen Bock hat. Und das ist, sich zu aktivieren und Dinge zu unternehmen, um auf andere Gedanken zu kommen. Also das ist definitiv auch ein Faktor, der einem hilft und der sozusagen uns eigentlich auch schon zu den positiven Faktoren bringt, die man tun könnte, um sich selbst zu schützen oder um ein bisschen wieder rauszukommen, wenn man in einer depressiven Verstimmung ist.
Dazu, was jetzt weniger dazu gehört, was man selbst tun könnte, ist die, das soziale Umfeld, in dem man sich begibt im ökonomischen Sinne. Also wenn ich jetzt genug Geld habe, dann sind vielleicht ein paar Probleme schon außer Kraft gesetzt, aber da hat man vielleicht nicht immer die Macht drüber. Deswegen gehört es jetzt nicht zu den Dingen, die man jetzt aktiv vielleicht in den meisten Fällen beeinflussen kann. Manchmal schon, aber manchmal eben auch nicht. Aber es gehört definitiv dazu. Aber was dazu gehört, sind natürlich soziale Unterstützung von Freunden, von Familie und dergleichen.
Genau, und da finde ich es aber auch wichtig, dass man kann in gewissem Maße beides, also soziale Unterstützung und das ökonomische Umfeld, beeinflussen und dieses Ausmaß, das man eben beeinflussen kann, auch zu nutzen. Also ich kann toxische Beziehungen aus meinem Leben entfernen. Das klingt auch jetzt einfacher, als es ist, aber es ist machbar und es ist wichtig, dass wenn ich zum Beispiel Freunde oder Freundinnen habe, die sich auch sehr lethargisch verhalten, die vielleicht ebenfalls depressiv sind und noch viel schlimmer als ich und mich nur runterziehen, dass ich da erkenne, hey, das tut mir gerade echt nicht gut und aktuell bin ich nicht in der Lage dazu, diese zwischenmenschliche Beziehung zu führen. Lass uns hier mal auf Pause drücken, vielleicht auch ganz cut und vielleicht führen unsere Wege uns irgendwann wieder zusammen, vielleicht aber auch halt nicht.
Ist definitiv eine sehr hilfreiche Sache, ja, wenn man sich von negativen Einflüssen fernhält. Des Weiteren kann es natürlich auch sehr hilfreich sein, wenn man mit schlechten Erlebnissen gut klarkommt, also sie mit ihm gut umgehen kann. Also wenn jetzt irgendwas, diese schlechte Note oder eine verhauene Aufgabe im Job oder dergleichen passiert, dass man damit eben gesund umgeht, ist natürlich sehr, sehr hilfreich, um überhaupt in irgendeine Störung zu kommen.
Du meinst nicht in eine Störung zu kommen?
Sorry.
Alles gut. Das finde ich auch. Also sich selber zu kennen und zu wissen, okay, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Was würde mir gut tun? Und was brauche ich jetzt? Das sind Sachen, die man auch entweder in der Therapie oder eben selber über sich selbst lernen kann und sollte, um sich selber rauszuhelfen in solchen Momenten, die eigentlich gar nicht so schlimm sind und für einen vielleicht gerade größer erscheinen, als sie es objektiv sein sollten.
Außerdem ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man sich, wie du schon sagtest, regelmäßig bewegt, also Sport macht. Es muss jetzt nicht irgendwelche Leistungssport sein, sondern
mindestens
einfach nur
ein Marathon, sonst hilft es nicht.
Sondern eine gesunde körperliche Bewegung. Es kann wahrscheinlich auch nur ein Spaziergang sein. Also einfach nur sich zu bewegen ist wichtig.
Ja.
Und damit in Verbindung natürlich auch sich gesund zu ernähren.
Auf jeden
Fall.
Also
wenn ich mir jetzt nur jeden Tag nur Junkfood reinhaue, ist es nicht so förderlich für den Organismus, als wenn ich wenigstens ab und zu mal was Gesundes esse.
Ja, also das, was wir unserem Körper zuführen, fügt er uns halt irgendwie auch andersrum zu. Also wenn ich ihm keine Energie gebe und keine positiven Nährstoffe, dann kann er auch nichts verarbeiten und es fällt ihm dann auch schwer, zum Beispiel Glückshormone zu produzieren und so weiter, die wichtig sind für mein Immunsystem und für meine Stimmung. Und dementsprechend ist diese gesunde Ernährung sehr wichtig und ebenso auch Erholung und Entspannung. Also Dennis hat ja vorhin schon mal kurz gesagt, so rumliegen ist dann wahrscheinlich sehr gut. In gewissem Maße ja, wenn es produktives Rumliegen ist sozusagen. Also wenn man dabei vielleicht eine Achtsamkeitsmeditation macht oder irgendwelche Körperübungen, die einem das eigene Körpergefühl wieder näher bringen. Sowas ist auf jeden Fall förderlich.
Solange es eben nicht in einer Lethargie abdriftet,
genau. Dann
ist es eben ein doch ziemliches Problem.
Ja, genau, das stimmt. Aber dafür, also wenn man wirklich schon lethargisch ist und merkt, man kommt selber nicht raus, gibt es ja Therapien, die wir jetzt auch ansprechen wollten in dieser Folge. Und es gibt zwei große Therapieblöcke, die für Depressionen gut erforscht sind und bekannt sind. Die eine ist die KVT. Willst du erklären, was das ist, Dennis?
Na klar, das ist die kognitive Verhaltenstherapie, also auf die Kognition, die Gedanken und das Verhalten bezogen. Beides ist sind wichtige Bestandteile dieser Art von Therapie.
Genau. Und bei der Depression ist es ja so, dass man eben vor allem negative Gedanken hat, wie schon gesagt, und dass das Verhalten oft sehr lethargisch ist und sehr, ja, einfach nicht sehr doll vorhanden tatsächlich und nicht viel Aktivität gegeben ist. Und deswegen liegt der Schwerpunkt bei der KVT, bei der Depression, auf Verhaltensaktivierung. Also, dass der Mensch wieder in seinen Alltag zurückkommt, dass er aus diesem Teufelskreis rausbricht und dass man erkennt, okay, welche Verhaltensweisen, die er jetzt an den Tag legt und welche Gedankensmuster, die er hat, sind negativ und fördernd für die Krankheit. Wie können wir sie durchbrechen und durch welche positiven Verhaltensweisen können wir sie ersetzen?
Gibt es noch eine andere Art von Therapie, die da jetzt, du sagtest gerade, es gibt noch eine zweite?
Ah ja, genau, also es gibt noch die interpersonelle Therapie. Das ist die zwischenmenschliche Therapie, die eben den Fokus auf die zwischenmenschliche Interaktion des Klienten legt. Das heißt, wie verhält sich die Person gerade mit seinen Freunden, Freundinnen oder eben Familie? Weil oft fehlt eben dieses soziale Auffangnetz in der Depression, weil man sich isoliert, weil man irgendwie gerne einsam ist und sich abkapselt. Aber genau das ist halt super wichtig, dass man diese zwischenmenschlichen Beziehungen weiter pflegt, neu fördert, vielleicht auch neu aufbaut. Und dafür ist dann diese Therapie gedacht. Die ist auch tatsächlich sehr gut erforscht für die Depression und hat oft Nutzen. Sie ist eher eine Kurztherapie, also findet nicht so oft statt, also so 20 Sitzungen im Schnitt. Aber wird leider von der Krankenkasse nicht übernommen. Und das finde ich mal wieder so klischeehaft, sage ich mal, dass etwas hilft und sogar evidenzbasiert hilft. Und trotzdem die Krankenkasse sagt, nee, irgendwie übernehmen wir das nicht, weil ich weiß auch nicht genau, warum eigentlich.
Vielleicht möchtest du noch für Menschen, die jetzt in der Wissenschaft nicht so sehr bewandert sind, kurz erklären, was evidenzbasiert bedeutet?
Ja klar, also Evidenz sind eben wie Beweise, also wissenschaftliche Beweise. Und man hat eben erforscht mit depressiven Personen, ob diese Therapie hilft. Und man hat gemerkt, ja, sie hilft. Oft geht es den Menschen danach besser oder sie sind ganz gesund. Und das bedeutet sozusagen, sie sind basiert in der Evidenz, also basiert auf Beweisen.
Aber darüber hinaus, jetzt außerhalb der Therapie, beziehungsweise auch vielleicht neben der Therapie, gibt es da auch sicher Dinge, die man begleitend tun kann, um ja sich besser zu fühlen.
Definitiv. Also ich glaube einerseits eben die schützenden Faktoren, die wir schon genannt haben, wie Sport, Erholung, Ernährung und so weiter, auf die sollte man schon während der Therapie achten, also nicht erst nach der Therapie damit anfangen. Und ich hatte auch schon mal von Achtsamkeitsmeditation geredet vorhin. Das ist etwas, was man auch gut lernen kann, das man teilweise auch in der Therapie schon lernt, um wieder ein Gefühl für den eigenen Körper zu kriegen, um Körper und Geist wieder ein bisschen miteinander zu connecten und vor allem auch diese negativen Gedanken, die halt immer wieder kommen, zu erkennen und sie wahrzunehmen, aber loslassen zu lernen. Also das ist ja das Ding in der Meditation, alles darf sein. Man nimmt alles wahr, aber man bewertet nichts. Und genau das ist das Ziel sozusagen dieser Achtsamkeitsmeditation, die man nebenher machen könnte. Was fällt dir noch ein, was man machen könnte?
Im Grunde alles, was einen entspannt. Diese Dinge, mit denen beschäftigt man sich dann in der Therapie natürlich auch, um herauszufinden, was einen entspannt. Und da kann die Liste ziemlich lang sein. Das kann Schreiben sein, das kann irgendwelches Zeichnen, Malen, Ausmalen sein. Also die Liste kann auch sein, aber auch was ziemlich häufig benutzt wird, ist die progressive Muskelentspannung. Für alle, die damit nichts anfangen können, kurz gesagt, man entspannt einzeln nach und nach Muskelpartien an und entspannt sie dann wieder. Das lernt man quasi erstmal, bis man es dann gelernt hat. Irgendwann ist man dann an dem Punkt, dass man quasi von jetzt auf gleich den ganzen Körper entspannen kann. Aber es ist natürlich ein Prozess, den man lernen muss. Aber es ist auch wirklich eine sehr, sehr entspannte Angelegenheit.
Ja, aber ich finde es auch wichtig, dass du gesagt hast, es gibt eine ganze Liste von Dingen. Also zum Beispiel kann es sein, dass deine Therapeutin, dein Therapeut dir sagt, hey, mach mal eine Achtsamkeitsmeditation und du bist danach so angespannt, weil du damit einfach nichts anfangen kannst und es nervt dich die ganze Zeit nur. Aber genau solche Listen erarbeitet man halt auch in der Therapie mit Dingen, die einem Spaß machen, die man vielleicht vergessen hat, die man vielleicht ausprobieren möchte, sodass man auch darauf zurückgreifen kann nach der Therapie und sehen kann, hey, das ist so eine Art Werkzeug, das ich habe. Das ist eine ganz klare Liste, an der ich mich festhalten kann und an der ich mich langhangeln kann, wenn es mir gerade schlecht geht, was mir jetzt helfen würde, was mir normalerweise in positiven Situationen nämlich Spaß macht.
Speziell am Ende einer Therapie kommt es dann dazu, dass man natürlich mit dem Therapeuten, mit der Therapeutin zusammen Rückfallpläne erarbeitet. Also sich Gedanken darüber macht, was tue ich, wenn ich in Situationen komme, in denen ich mich nicht sehr gut fühle. Und da gibt es quasi dann einen Katalog, den man zusammen mit der Therapeutin erstellt, um eben in diesen Situationen darauf zurückgreifen zu können und gewisse Maßnahmen dann direkt ausführen kann. Also von diesen Entspannungsübungen über vielleicht auch irgendwelche Menschen, die man direkt anrufen kann. Oder da gibt es auch wieder, wie bei den gerade besprochenen Tätigkeiten, auch eine ziemlich lange Liste, die da möglich wäre.
Das stimmt auf jeden Fall. Das ist Teil dieser Rückfallpläne sozusagen, die man erarbeitet. Was kann ich machen? Aber eben auch, wie erkenne ich, dass es wieder soweit ist, dass ich Hilfe brauche? Und zwar nicht unbedingt wieder Therapie, sondern vielleicht meine eigene Hilfe. Wie erkenne ich, dass es wieder Zeit ist, mich mal hinzusetzen und zum Beispiel zu schreiben, wenn mich das entspannt? Und dann eben diese Signale früh zu erkennen und während man sozusagen noch krank ist, zu sehen, was sind Momente, was sind Auslöser, die mich wieder da reinbringen, um diese zu identifizieren und eventuell auch zu umgehen.
Neben der Psychotherapie gibt es aber doch sicher auch noch eine andere Möglichkeit, die man bei Depressionen machen kann, oder? Was wäre da jetzt möglich?
Ja, also die Psychotherapie ist natürlich eine der ersten Anlaufstellen, wenn man Hilfe braucht. Und dann gibt es natürlich wie bei jeder Krankheit eigentlich die Medikation, also dass man Medikamente verabreicht bekommt. Die wird aber eigentlich fast immer mit der Psychotherapie gekoppelt. Also man wird nie einfach mit Medikamenten abgespeist. Und das wird eigentlich bei Depressionen auch nur bei schweren Depressionen verschrieben, sage ich mal. Weil leichte und mittlere Depressionen oft, also deswegen heißen sie halt leichte und mittlere, nicht so schwere Symptomatiken zeigen und man hier sofort, so gut es geht, mit kognitiver und verhaltenstherapeutischer Arbeit anfangen kann. Wenn jemand aber 24/7 in seinem Bett liegt und nichts anderes machen kann und will, dann ist es natürlich wichtig, erstmal so ein bisschen Aktivierung reinzubringen, ein bisschen Stimmungsaufhellung, und dafür sind dann die Medikamente da, um dann mit der Person überhaupt arbeiten zu können.
Ja, jetzt haben wir zwar gelernt, welche Faktoren uns davor schützen können, was vielleicht nicht so hilfreich ist, beziehungsweise was überhaupt dazu führt, dass wir eben in eine Störung münden. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was in der Therapie passiert, aber wie komme ich dann da überhaupt hin? Also wie komme ich zu einem Therapieplatz?
Also wir wissen, glaube ich, fast alle, dass die Therapie-Wartelisten sehr lang sind, leider. Das liegt unter anderem darin auch, oder das liegt unter anderem daran, Entschuldigung, dass Menschen oft zu lange warten, bis sie sich Hilfe suchen und deswegen länger in Therapie sind, als es nötig gewesen wäre, wenn sie sehr früh gekommen wären. Und natürlich auch, dass es nur wenig Krankenkassensitze gibt, beziehungsweise eine beschränkte Anzahl, und die nicht ausreichend ist. Das heißt, es gibt nicht genügend Therapeuten. Aber wenn ich einen Platz möchte, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, immer eine der Erstsprechstunden wahrzunehmen, die eigentlich jeder Therapeut anbietet, um zu sehen, ob überhaupt eine Therapie notwendig ist und welche Art der Therapie und ob es überhaupt zwischenmenschlich passt, weil nicht jeder Therapeut ist passend für jeden Klienten. Und sonst kann man auch zu seinem Arzt gehen und sich eine Überweisung schreiben lassen, seinem Hausarzt, weil man dort natürlich schneller einen Termin kriegt als beim Therapeuten.
Eine andere Möglichkeit ist noch, wenn man in einem größeren Ballungsraum wohnt und kein Problem mit dem hat, was ich jetzt gleich schildere, dann ist noch die Möglichkeit, zu einem Ausbildungsinstitut zu gehen, wo Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten am Ende der Ausbildung sind. Und das kann ich nur empfehlen. Ich habe persönlich super Erfahrungen damit gemacht. Aber wie gesagt, da muss erstmal überhaupt in der Nähe sein. Und man darf keine Probleme damit haben, dass das eben noch nicht fertige Therapeutinnen sind. Aber wie gesagt, ich persönlich habe wunderbare Erfahrungen damit gemacht. Ich kann es nur empfehlen. Es hat natürlich alles Vor- und Nachteile, wie alles im Leben. Manchmal ist einem vielleicht die Erfahrung lieber, manchmal ist es einem lieber, dass die Person gerade von der Uni kommt und gerade in Anführungsstrichen gerade von der Uni kommt und das quasi das wissenschaftliche, aktuelle wissenschaftliche Wissen ganz frisch initiiert bekommen hat. Aber das muss man dann halt entscheiden, was einem lieber ist. Aber da muss man, ist natürlich jetzt auch keine wissenschaftliche Grundlage, aber ich persönlich habe nicht sehr lange gewartet. Von daher kann ich nur empfehlen.
Ja, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall eine gute Sache ist, von der beide Seiten profitieren. Also so haben ja auch die Ausbildenden oder Auszubildenden sozusagen schon praktische Erfahrungen. Die sind ja auch meistens schon fast am Ende. Also man schickt euch meistens nicht zu irgendwelchen Frischlingen. Und selbst die, also wenn es zwischenmenschlich passt, kann es wirklich sehr hilfreich sein. Also ich würde es auch auf jeden Fall unterschreiben. Generell ist ja das Ziel der Therapie, dass der Leidensdruck gelindert wird und dass man wieder die positiven Dinge im Leben erkennen kann und dass man wieder alleine, ohne auf Therapie aber angewiesen zu sein, leben kann und sich selber helfen kann. Und ich denke, dass es in erster Linie wichtig ist, dass diese zwischenmenschliche Beziehung passt, um eben an diese Problematik heranzugehen.
Also im Großen und Ganzen, speziell bei der Verhaltenstherapie, Gedanken und Verhalten wahrnehmen, analysieren und durch hilfreichere, bessere ersetzen.
Genau, voll. Ich sage immer ganz gerne Lügen aufdecken und Wahrheiten einpflanzen, weil ich finde, Lügen ist immer ein oft krasses Wort, aber wenn man zum Beispiel sich immer denkt, so, ich kann nicht, das ist einfach eine krasse Lüge und das möchte ich einfach freisprechen. Und deswegen machen wir diesen Podcast.
Genau. Und daher hoffen wir, dass ihr jetzt vielleicht auch wieder etwas mitnehmen konntet. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ja.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.